SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Laetare heißt der Sonntag heute lateinisch in den christlichen Kirchen der Freudensonntag. Als Zeichen für die Vorfreude auf Ostern trägt der Priester in der katholischen Kirche heute zum Beispiel ein rosafarbenes Messgewand. Denn die Hälfte der Fastenzeit ist rum. Unser Reporter Andreas Kriesam hat Menschen in der Koblenzer Fußgängerzone zur Halbzeit gefragt, wie es ihnen mit dem Fasten geht und ob sie sich schon auf das Ende an Ostern freuen.
Wie geht's Ihnen denn mit dem Fasten?
Mir geht's gut mit dem Fasten. Ich habe sowieso kein Bedürfnis nach Alkohol und dergleichen, sodass mir das Fasten ganz leicht fällt. Also ich versuche, normal durchzuleben.
Oh, ich nehme ja immer ganz viel vor. Das Einzige, was ich halbwegs durchhalte, sind wirklich die Süßigkeiten. Und das ist das Einzige, was mir auch wirklich wehtut. Richtig schwer.
Ich versuche, auf Süßes zu verzichten, Fleisch und auch ein bisschen weniger Social Media und Fernsehen. Tatsächlich ein bisschen bewusster, die Zeit mit anderen Dingen zu verbringen.
Wie schwer fällt Ihnen das?
Gar nicht. Also es tut einem ganz gut, sich mal darauf zu konzentrieren. Und da fällt es auch einem wirklich auf, dass es super leicht ist.
Wie sehr freuen Sie sich auch auf Ostern, wenn das einen ändert und Sie wieder in Anführungszeichen normal leben können?
Ja, also auf Ostern generell freue ich mich sehr, wieder die Familie treffen, ein bisschen mit der Familie Zeit zusammen verbringen. Aber ich denke, ich werde vieles, was ich jetzt so ein bisschen eingehalten habe, auch dann weiterführen.
Ich verzichte darauf, krankheitsbedingt zu viel aufzulasten. Also ein bisschen Rücksicht auf mich selber zu nehmen. Weil ich bin oft jemand, der sehr viel Energie hat und versuche jetzt einfach ein bisschen langsamer zu machen.
Das heißt, für Sie ist dann Ostern auch kein Ende, sondern möglicherweise nur eine Marke nochmal?
Tatsächlich nicht. Mir fällt das sehr schwer, Rücksicht auf mich selber zu nehmen, mich da zurückzunehmen, weil ich einfach ein Energiebündel bin. Aber vielleicht hält es länger. Mal schauen.
Morgen Montag beginnt der Ramadan, der islamische Fastenmonat. Muslime fasten in diesen Wochen tagsüber kein Essen, kein Trinken. Viele muslimische Familien erledigen vorher noch wichtige Termine, räumen auf, planen den Haushalt. Sülal Ajar hat eine junge Familie in Stuttgart-Feuerbach besucht und war bei den Vorbereitungen dabei.
Kurz vor Ladenschluss im türkischen Supermarkt in Stuttgart-Feuerbach.
Das ist eine große Auswahl an Datteln, auf jeden Fall.
Viele machen hier noch ihre letzten Besorgungen für den Tag und auch Murat Çelebi ist da. Ein paar Kleinigkeiten vor dem Fastenmonat Ramadan dürfen es noch sein.
Das ist ein Simit. Das ist einfach Brot mit Sesam, was sehr beliebt ist in der Türkei.
Nach dem Einkauf geht es zur Familie. Çelebi hat sich für den Fastenmonat Ramadan einiges vorgenommen.
Meine große Verbesserung dieses Jahr war, dass ich schon einen Monat vorher aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Dann ist praktisch dieser plötzliche Stopp und dieser plötzliche Entzug dann nicht mehr so schwerwiegend. Der Ramadan ist natürlich auch immer eine Chance, dem Schöpfer näher zu kommen. Und ist natürlich auch immer ein Monat der Selbsterziehung natürlich auch. Eine Chance, alte Laster abzulegen, sich neue, gute Gewohnheiten anzueignen. Und das nicht nur für die 30 Tage im Ramadan, sondern die praktisch beizubehalten.
In diesem Jahr fastet der 40-Jährige als einziger in seiner Familie. Seine schwangere Frau Phyllis ist von der Fastenpflicht befreit. Genau wie stillende, kranke, ältere Menschen, Kleinkinder und Reisende. Mutter Phyllis Çelebi freut sich, ihrer dreijährigen Tochter die Bedeutung des Fastenmonats spielerisch näher zu bringen. Etwa mit Kinderbüchern oder Dekoration.
Wir haben ganz viel Luftballons gekauft. Da werde ich die Luftballons im Wohnzimmer aufhängen. Dann auch eine Schriftbanderole mit Ramadan Mubarak. Und dann haben wir vom Baumarkt Stangen gekauft und viele Vorhänge. Und da bauen wir eine kleine Moschee mit Kissen drinne und einen kleinen Olivenbaum drinne. Und dann bauen wir da die ganzen neuen Bücher auf, die wir gekauft haben. Und dann setzen wir uns auf Kissen drauf und dann lesen wir da meistens.
Das Paar legt Wert auf spirituelle Vorbereitung. Phyllis Çelebi hat sich für diesen Ramadan vorgenommen, viele gute Taten zu vollbringen, sowie aus dem Koran zu lesen. Nach der Überlieferung wurde im Monat Ramadan dem Propheten Mohammed die Heilige Schrift des Islam, der Koran, offenbart. Deshalb beschäftigen sich Muslime in dieser Zeit mit den Botschaften des Korans und überdenken ihren Lebensstil.
Es ist weitaus mehr als nur einen Haken dran zu setzen und 30 Tage abzuzählen und zu sagen, am Ende, ja, ich habe es gemacht, sondern es ist wirklich eine magische Zeit. Irgendwie eine Zeit, in der man auch mal innehält und sich über wichtigere Dinge Gedanken macht. So oft wie man kann, den Alltag auch mal pausiert. Ich meine, wir alle stecken in diesem Trott drin.
Obwohl das Fasten zunächst körperlich anstrengend ist, gewöhne man sich schnell daran, berichtet der Familienvater. Sein Bürojob sei gut vereinbar mit dem Fasten, erzählt er. Auf das allabendliche Fastenbrechen mit Familie und Freunden freuen sie sich schon jetzt, sagt auch seine Frau Phyllis.
Man hat das Gefühl, dass die Familie noch enger zusammenrückt. Da ist ganz viel Harmonie. Man gibt sich natürlich ganz viel Mühe, dass man trotz des Fastens einfach sehr lieb zueinander ist, man sich gegenseitig unterstützt. Man spürt den Zusammenhalt, auch mit Freunden. Und man spürt einfach die Besinnlichkeit und wie man Allah näher kommt.
Morgen beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. Muslime fasten dann vom Beginn der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Gleichzeitig ist heute ungefähr Halbzeit der christlichen Fastenzeit vor Ostern. Warum kennen Religionen Zeiten, in denen Menschen verzichten? Darüber spreche ich mit Michael A. Schmiedl. Er ist Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Ob er selbst fastet, habe ich ihn gefragt.
Ja, ich persönlich faste ein wenig. Ich verzichte jetzt in der christlichen Fastenzeit auf Alkohol. Und ansonsten mache ich abgesehen davon ein sogenanntes Intervallfasten-Werktag, montags bis donnerstags, dass ich da nicht frühstücke, sondern vom Abendessen bis zum Mittagessen quasi faste. Ja. Aber nicht aus religiösen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen.
Was gewinnt ein religiöser Mensch, wenn er auf etwas verzichtet? Außer, dass er am Ende der Fastenzeit sagen kann, er hat's geschafft.
Viele sagen, sie gewinnen Freiheit dafür, Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also sinnliche Genüsse lenken dann nach der Auffassung vom Wesentlichen ab. Das Wesentliche liegt bei Gott oder beim Dharma bei den Buddhisten oder wie man es auch immer nennen möchte, jedenfalls bei einer höheren Warte als das Alltägliche. Und das ewige Heil hängt davon ab, ob man das Ziel erreicht. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist eine Übung, eine Askese, um das letzte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Man reinigt sich durch das Fasten, man stärkt sich dadurch, man baut Abhängigkeiten ab, die man vielleicht sonst aufgebaut hat, von Gewohnheiten, von Nahrung und so weiter.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in so vielen Religionen eben das Fasten oder der Verzicht so eine große Rolle spielt?
Ja, das hat mit der Disziplin zu tun. Eben Askese fordert ja Disziplin. Es wird ja in vielen Religionen auch gesagt, es gibt Gegenkräfte gegen das Heilige, also sagen wir der Teufel oder das Böse oder Samsara als Leidenskreislauf im Buddhismus und Hinduismus, die einen vom Heil fernhalten. Und wenn man nach Lust und Laune lebt, dann schädigt man häufig auch mehr andere Menschen, weil vor allem, wenn man sie nicht ordentlich bezahlt dafür oder wenn man anderen Leuten etwas wegnimmt, weil man selber so gierig danach ist und demzufolge bewusst darauf zu verzichten und sich zurückzunehmen, das schult die eigene Disziplin. Und in vielen Religionen wird ja auch gesagt, es ist gleichzeitig eine Erhöhung der Achtsamkeit auf die Bedürfnisse anderer Menschen. Gerade Muslime legen so viel Wert darauf, dass sie am Abend, nachdem so ein Fastentag vorbei ist, ihr Essen vor allem mit den Armen teilen, von den Armen der Gemeinde, die sich das sonst nicht so leisten können.
Fasten zur Selbstoptimierung oder als Jungbrunnen ist ja heutzutage fast ein Trend. Gefastet wird, um besser auszusehen, fitter zu sein oder um der Gesundheit willen. Hat mit dem religiös begründeten Fasten nicht so ganz viel zu tun, oder?
Nein, also Selbstoptimierung gibt es auch in Religion, auch seelische oder psychische Selbstoptimierung. Wenn man so im Sinne von einer Werkgerechtigkeitsdenken geht, man muss etwas leisten, um sein Heil zu bekommen, dann gibt es das da auch. Also wir haben eine hohe Leistungsanforderung in unseren westlichen Gesellschaften und auf der anderen Seite wird man aber auch sehr, sehr gefüttert mit den Früchten der Leistung, also sprich mit Luxus. Und jetzt kann man das natürlich auch wieder zusammenbringen. Wenn man den Körper zu sehr schädigt, ist er nicht mal leistungsfähig letztlich genug. Ja? Deswegen schreien dann die Krankenkassen, müsst ihr mal ein bisschen mehr darauf achten, sonst wird das einfach zu teuer fürs Gesundheitssystem. Und wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, weil wir mehr Geld für die Gesundwerdung ausgeben, als wir durch Leistung einnehmen können. Ja? So ist das Ganze also auch ein ökonomischer Faktor.
Von Jesus berichtet die Bibel, dass er 40 Tage in der Wüste gefastet hat. Er soll in dieser Zeit auch Visionen gehabt haben, soll in Versuchung geführt worden sein, zu essen zum Beispiel oder mächtig zu sein. Ist Fasten vielleicht auch wichtig, um religiöse Erfahrungen zu machen oder führt der Entzug eher zu etwas, salopp gesagt, psychologischen Grenzsituationen?
Ja, nur Fasten in der Wüste ist natürlich nochmal eine Hardcore-Sache. Dann zieht man sich ja richtig aus der Zivilisation zurück, geht in die Einsamkeit. Ich würde mal sagen, es ist nicht notwendig in den Religionen. Es wird auch zum Beispiel beim Buddha, der hat sein großes Erleuchtungserlebnis gehabt, nachdem er mit dem strengsten Fasten aufgehört hatte. Nachdem er gemerkt hatte, dass diese strengste Askese, die bringt nicht das Ziel, sondern ein mittlerer Weg bringt das Ziel. Und insofern ist der Verzicht auf Nahrung, wenn man jetzt im ganz strengen Sinne, kann der zu Halluzinationen führen. Die können natürlich religiös gedeutet werden. Aber abgesehen von Halluzinationen führt ein gemäßigtes Fasten zu einer Klarheit des Geistes und zu einer Klarheit der Absicht, der religiösen Absicht, der man nachfolgt.
Also Fasten ja, aber ein bisschen mit Maß.
Genau.
Sagt Michael A. Schmiedl. Er ist Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Morgen beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. Da ist noch erheblicher Nachbesserungsbedarf bei den Neuerungen zum BAföG, die die Bundesregierung diese Woche beschlossen hat. Ja, es gibt einen einmaligen Zuschuss am Beginn des Studiums. Mehr junge Menschen sollen von der Unterstützung profitieren. Bürokratie soll abgebaut werden. Erhöht wird die Unterstützung aber nicht, trotz Inflation, trotz hoher Miet- und Energiekosten, trotz gestiegener Lebenshaltungskosten. Meine Kollegin Claudia Barth hat junge Menschen in Mainz gefragt, wie sie mit dem BAföG zufrieden sind und wie sie ihr Studium finanzieren.
Alle eigentlich sehr unzufrieden auch. Ist immer sehr viel Aufwand und man läuft den Anträgen ewig hinterher und oft bekommt man dann doch kein BAföG und nicht ausreichend BAföG teilweise auch.
Es muss halt angepasst sein an Mietverhältnisse zurzeit. Inzwischen kann man sich ja mit BAföG hier kaum noch eine WG-Zimmer leisten bei 500 bis 700 Euro, die gerade gehandelt werden.
Also nur mit dem BAföG wäre es nicht gegangen. Ich musste halt auf jeden Fall noch arbeiten gehen zusätzlich. Ich habe in einem Startup gearbeitet oder arbeite da auch immer noch in der Werkstatt. Also es ist okay für mich. Aber das war schon so, dass das halt sonst nicht geklappt hätte.
Teilweise auch in Cafés, Bars mittlerweile, weil sonst lässt sich der Lebensunterhalt irgendwie halt auch nicht finanzieren. Braucht man ein bisschen länger, ein, zwei Semester mehr vielleicht dann am Ende.
Also wenn Sie mal den Antrag bekommen haben oder wenn Sie die Genehmigung bekommen haben, dann ist es eigentlich voll in Ordnung, aber es dauert halt ewig, bis Sie da BAföG bekommen. So 6 Monate.
Und dann, dass es schwierig ist in Familien, wo ein Kind vielleicht eine Ausbildung macht und dann wird für das andere Kind, das studiert, der Beitrag gesenkt, weil davon ausgeht, dass das Kind, was eine Ausbildung macht, ja irgendwie noch Miete zahlt, wenn es noch zu Hause wohnt.
Mein Unterhalt waren so 300 Euro und ich hatte gehofft, mit BAföG aufstocken zu können und dann habe ich irgendwie 180 Euro rausbekommen wegen Freibeträgen durch Geschwister. Damit kam ich nicht über die Runden und musste arbeiten.
Wichtiger als ein höherer Satz ist eigentlich eine Elternunabhängigkeit.
Ich musste mich immer quasi voll finanzieren. Ich hatte den BAföG-Anspruch dann wegen dem Fachwechsel verloren. Und den Unterhaltsanspruch auch, den hätte ich einklagen müssen und seitdem bin ich voll am Arbeiten quasi. Und dann ist das aber der einzige Rat, den man bekommt. Ja, verklagen Sie Ihre Eltern.
Verklagen Sie Ihre Eltern. Da haben manche ja vielleicht doch die ein oder andere Hemmung. Junge Menschen in Mainz und was sie zum BAföG sagen, die Bundesregierung hat diese Woche einige Veränderungen bei der staatlichen Unterstützung unter anderem für Studierende beschlossen. Jeder vierte Studierende gilt als armutsgefährdet. Und doch bekommt nur jeder zehnte staatliche Unterstützung in Form von BAföG. Das soll anders werden, sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die Bundesregierung hat ihren Gesetzentwurf angenommen, der den Kreis der BAföG-Empfänger erweitern und auch andere Erleichterungen mit sich bringen soll. Der Standpunkt zu den neuen Regelungen von Anja Braun aus unserer SWR-Wissenschaftsredaktion.
Gleich vorneweg. Das BAföG beträgt zurzeit 452 Euro pro Monat. Das reicht nicht aus, klagen Betroffene wie Sozialverbände und auch das Deutsche Studierendenwerk. Das Existenzminimum ist damit unterschritten. Dabei hat die Inflation die Studierenden genauso getroffen. Dazu kommt, WG-Zimmer kosten heute gerne 500 Euro aufwärts. Beim BAföG werden dafür allerdings gerade mal 360 Euro veranschlagt. Deshalb ist hier der drängendste Handlungsbedarf. Leider sieht es das Bundesbildungsministerium anders. Es plant in seiner Gesetzesvorlage eine Nullrunde für die Studierenden. Statt der Anpassung der BAföG-Sätze an die Realität wird nur ein bisschen Window-Dressing betrieben. So werden die Freibeträge der Eltern etwas angehoben. Das macht den Kreis derer größer, die grundsätzlich BAföG bekommen können, was gut ist. Aber die Beträge reichen trotzdem nicht aus, um studieren zu können ohne finanzielle Nöte oder ohne nebenher zu jobben. Auch das Versprechen, dass es einfacher werden soll, das Studium zu verlängern oder das Studienfach zu wechseln, ohne den BAföG-Anspruch zu verlieren, ist gut. Das wird schon seit Jahrzehnten gefordert, reicht aber nicht aus. Genauso ein Tropfen auf den heißen Stein sind die 1.000 Euro Starthilfe für bedürftige Studierende zu Beginn des Studiums. Gute Idee. Hilft auch, wenn man zunächst mal einen Laptop bezahlen muss, teure Lehrbücher oder einen Schreibtisch. Doch was ist danach? Etwa 40% der Studierenden in Deutschland sind nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes armutsgefährdet. Hier gilt es gegenzusteuern. Stattdessen wird geknausert. Unverständlich, denn wir brauchen doch gut ausgebildete Fachkräfte. Dass Menschen ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen oder es ewig in die Länge ziehen, um es durch Nebenjobs finanzieren zu können, sollte nicht sein. Das kostet die Gesellschaft auf Dauer deutlich mehr, als wir aufbringen müssten, um jedem Studierenden das Existenzminimum zu finanzieren.
Der Standpunkt zu den Vorschlägen der Bundesregierung für eine BAföG-Reform von Anja Braun aus unserer SWR-Wissenschaftsredaktion war das. Jubel auf der einen Seite, Kritik auf der anderen, und zwar an einer besonderen Entscheidung des französischen Parlaments. Das Recht auf Abtreibung wurde jetzt in der Verfassung verankert. In Frankreich gilt schon lange ein sehr liberales Abtreibungsrecht. Bis zur 14. Woche können Frauen straffrei eine Schwangerschaft abbrechen. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Meine Kollegin Claudia Barthe hat sich mit dem Thema befasst und ich habe sie gefragt, wie das bei uns in Deutschland aussieht. Also wie liberal bzw. strikt ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, was Abtreibungen betrifft?
Also bei uns hier in Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem Paragraph 218 geregelt. Danach gilt, dass eine Abtreibung ein Straftatbestand ist, der mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft wird. Allerdings bleibt eine Frau, die abtreibt, unter gewissen Umständen straffrei, nämlich dann, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten wurde und als Beleg dafür einen Beratungsschein erhalten hat. Dann darf sie straffrei bis zur 22. Woche abtreiben. Mit dieser Regelung ist Deutschland also nicht ganz so liberal wie sein westliches Nachbarland Frankreich. Wenn man jetzt aber ins östliche Nachbarland guckt, also ins katholisch geprägte Polen, dann finden wir ein anderes Extrem. Das Abtreibungsrecht dort gehört momentan zu den restriktivsten in ganz Europa. 2020 hat das polnische Verfassungsgericht unter der damaligen rechtsnationalistischen Regierung erklärt, dass selbst Schwangerschaftsabbrüche im Fall eines missgebildeten Fötus verfassungswidrig sind. Also ein Abbruch ist in Polen wirklich nur im Fall von einer Vergewaltigung oder bei Inzest erlaubt. Ansonsten muss der Fötus ausgetragen werden. Also von so einer strikten Regelung ist Deutschland weit entfernt.
Die aktuelle Regelung wird seit einiger Zeit hier bei uns in Deutschland ja wieder diskutiert. Die Bundesregierung hat vor einem Jahr eine Kommission unter anderem zur Fortpflanzungsmedizin ins Leben gerufen. Fachleute, zum Beispiel aus dem Bereich der Medizin oder der Soziologie, diskutieren dann auch, ob ein Schwangerschaftsabbruch gesetzlich neu geregelt werden soll. Also wäre es denkbar, dass das Recht auf Abtreibung auch bei uns im Grundgesetz verankert wird?
Also danach sieht es momentan nicht aus. Innerhalb dieser Kommission beschäftigt sich momentan eine sogenannte Arbeitsgruppe 1 damit, ob es eine Möglichkeit gibt, den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Also, dass eine Frau keine Straftat begeht, wenn sie abtreibt. Dazu wurden im Herbst Stellungnahmen angefordert, unter anderem bei den Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas, bei den Kirchen oder auch bei dem Beratungsverbund Pro Familia. Eine Änderung des deutschen Grundgesetzes wird da momentan nicht diskutiert. Das deutsche Grundgesetz verpflichtet ja auf der einen Seite die Regierung, das ungeborene Leben zu schützen. Auf der anderen Seite ist dort aber auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verankert. Also danach kann man eine schwangere Frau nicht einfach so dazu zwingen, ein Kind auszutragen. Und das ist eine Dilemma-Situation, die im deutschen Grundgesetz zu finden ist, die sich auch immer in der deutschen Rechtsprechung niederschlagen muss. Also dass es da im Grundgesetz eine Verschiebung zugunsten der Rechte der Frau geben wird, wie das jetzt in der französischen Verfassung verankert worden ist, das steht momentan gar nicht zur Diskussion und ist eher unwahrscheinlich.
In dieser Kommission, die wir jetzt schon angesprochen haben, sind die Kirchen und Wohlfahrtsverbände nicht vertreten. Sie sind eben lediglich um Stellungnahmen gebeten worden. Aber schon die Anfrage um diese Stellungnahme hat den Kirchen Diskussionen eingebracht. Wie positionieren sich die Kirchen und die Verbände?
Also aus Sicht der katholischen Kirche und auch in evangelischen, eher konservativen Kreisen ist die Sache klar. Hier ist man der Meinung, die jetzige Regelung ist gut, so wie sie ist. Ein Schwangerschaftsabbruch sollte immer ein Straftatbestand sein, um dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes Ausdruck zu verleihen. Ganz anders sieht das aber die evangelische Diakonie oder auch der Verbund Pro Familia, die beide Schwangerschaftskonfliktberatungen durchführen und auch Beratungsscheine ausstellen können. Beide plädieren dafür, dass eine Abtreibung bis zur 22. Woche kein Straftatbestand mehr sein soll. Das ist in ihren Augen eine unnötige Stigmatisierung der schwangeren Frau. Außerdem sprechen sich Pro Familia und die Diakonie gegen eine verpflichtende Beratung aus, weil man darin eine unnötige Bevormundung sieht. Und man sagt, dass so eine Entscheidung sich keine Frau einfach macht. Die evangelische Kirche wiederum versucht sich in ihrer ersten Stellungnahme, die sie im Herbst abgegeben hat, etwas dazwischen zu positionieren. Sie plädiert für eine Beratungspflicht bei gleichzeitiger Straffreiheit bis zur 22. Woche. Dort laufen die internen Diskussionen allerdings noch. Aber insgesamt muss man sagen, man merkt, die Diskussionen werden jetzt anders geführt, als das noch Mitte der 90er der Fall war. Also die Positionen gerade in der evangelischen Kirche sind deutlich liberaler geworden.
Meine Kollegin Claudia Barthe und die Diskussion um eine mögliche Neuregelung des Abtreibungsrechts in Deutschland. In Frankreich wurde jetzt das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission will übrigens Mitte April Empfehlungen zu einer möglichen Neuregelung bei uns in Deutschland vorlegen. Ziemlich genau ein Jahr ist es her. Da starben 8 Menschen bei einem Amoklauf an einem Versammlungsort von Zeugen Jehovas in Hamburg. Viele Menschen wurden damals verletzt. Wie haben Sie nach dieser schlimmen Erfahrung wieder ins Leben gefunden? Caroline Schmidt hat Überlebende getroffen.
Nur die Ringe unter seinen Augen verraten, wie schwierig diese Zeit für Kevin ist. Zum Jahrestag kommen Erinnerungen hoch an diesen Abend vor einem Jahr, den er nur mit viel Glück überlebt hat.
Wenige Sekunden später wären wir wahrscheinlich an der Reihe gewesen. Wir waren auf der Herrentoilette und wären wahrscheinlich die Nächsten gewesen, wenn die Polizei da nicht gekommen wäre.
Dankbar sei er. Dankbar für all die Unterstützung. Von der Gemeinde und den Seelsorgern, der Familie und den Freundinnen und Freunden, den Rettungskräften und natürlich der Polizei. Ohne die wäre der 32-Jährige ja gar nicht mehr am Leben. Philipp F., über den hier heute niemand reden will, hat 135 Schuss auf die Gemeinde abgefeuert. Erst durchs Fenster, dann im Saal selbst. Zum Schluss stand er vor der Herrentoilette, auf der sich Kevin und Jonathan verbarrikadiert hatten. Jonathan hatte sich hierhin gerettet mit am Ende 5 Kugeln im Leib. 4 trafen die Lunge. Bis heute weiß der 39-Jährige nicht, wie er das geschafft hat.
Ich bin noch selber rausgelaufen, was im Nachhinein irgendwie auch erstaunlich ist, aber es hat funktioniert und bin dann direkt im Krankenwagen abtransportiert worden.
Jonathan hat 4 Blut verloren. Er erinnert sich, wie er den Ärzten mit letzter Kraft sagt, dass er dennoch keine Bluttransfusion will. Das verstoße gegen die Regeln seiner Religion. Die Operation dauert viele Stunden.
Meine Familie kam ins Krankenhaus am nächsten Morgen. Und von da an, als ich die gesehen habe, denn das war ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich gekämpft habe. Also, dass ich das auch wirklich schaffe in der Nacht. Und dann waren sie da und dann habe ich gedacht, jetzt, das wird wieder, das klappt und wir kriegen das zusammen hin.
2 Wochen bleibt er im Krankenhaus. In dieser Zeit kann er kaum schlafen. Immer wieder sieht er die Ereignisse vor seinem inneren Auge. Auch Kevin und seine Frau Mary, heute 26, stehen in den ersten Wochen unter Schock.
Nachdem der Alltag so wieder allmählich kam und man wieder so einen Rhythmus hatte, kam allmählich wieder die Freude, dass man gemerkt hat, okay, wir können so dankbar sein, dass wir noch am Leben sind.
Nach 4 Wochen kehren sie zurück an ihren Arbeitsplatz. Aber sie können sich nur einige Stunden am Tag konzentrieren.
Da musste man jeden Tag Stück für Stück nehmen. Da durfte man nicht eine ganze Woche sehen, sondern musste wirklich jeden Tag für sich sehen und dann einfach jeden Moment angehen und immer gucken, wie viel Kraft habe ich gerade oder wie viel mute ich mir jetzt zu.
Sie berichten von einer permanenten Anspannung, die sie nur mit Mühe loswerden.
In der Anfangszeit, ja, da hatte ich auch Angst im Dunkeln. Aber mittlerweile habe ich keine Angst mehr davor.
Schritt für Schritt finden sie zurück ins Leben. Jonathan kommt nach dem Krankenhaus in die Reha und dann macht er viel Sport. Beschäftigung helfe, sagt er, auch gegen das Grübeln. Auch Kevin und Mary können immer besser mit schwierigen Situationen umgehen.
Natürlich guckt man kurz um sich herum, aber es ist ja dann alles in Ordnung. Und deswegen kann man sich dann relativ schnell wieder fassen und sagen, okay, ist ja alles in Ordnung. Also ich bin ja jetzt hier in Sicherheit.
Sagt Mary, die den Angriff auf Zeugen Jehovas überlebte. Gestern vor einem Jahr starben bei dem Amoklauf in Hamburg 8 Menschen. Stichwort Rente, für manche das Synonym für paradiesische Zustände, endlich Zeit zu haben für die wichtigen Dinge des Lebens. Anderen malt die Vorstellung tiefe Sorgenfalten ins Gesicht. Manche Menschen können sich ein Leben ohne Erwerbsarbeit überhaupt nicht vorstellen. Der Landkreis Göppingen östlich von Stuttgart will Menschen helfen, nicht in das typische Berentungsloch zu fallen. Deshalb bietet der Landkreis ein Seminar an mit dem Titel Ruhestand und nun. Unsere Reporterin Deborah Kölz hat zwar noch ein bisschen Zeit bis zur Berentung, hat aber mal zugehört beim betreuten Rentnerwerden.
Klarinette spielen, das hat Klaus Hof erst in seinem Ruhestand gelernt. Früher war er Pfarrer und Seelsorger. Als Rentner schreibt er jetzt Gedichte, singt im Chor und war zweimal auf Malta, um sein Englisch aufzufrischen. Beim Seminar Betreutes Rentnerwerden in Süßen im Kreis Göppingen will er Denkanstöße für den Ruhestand geben.
Und damit sind wir schon an einer entscheidenden Frage dieser Lebensphase. Weiß ich eigentlich, was ich will? Was fange ich mit meiner Zeit an?
Eine gute Frage, die sich viele stellen, wenn sie in die Rente kommen. Auch ein Teilnehmer, der nicht vors Mikrofon möchte. Er mache nur noch Hausmannstätigkeiten, wisse bald nicht mehr, worüber er mit seiner Frau noch sprechen solle, sagt er. Das möchte Claudia Nohls für sich vermeiden. Sie hat zwar noch ein paar Jahre bis zur Rente, will ohne Kinder aber vorbereitet sein.
Man muss sich nicht zu früh darüber Gedanken machen, aber man sollte natürlich auch nicht nachhocken und sagen, uff, jetzt weiß ich nicht, was mit mir anfangen.
Dass man nicht in dieses berüchtigte Loch fällt, dabei möchte die katholische und evangelischer Erwachsenenbildung Göppingen-Geislingen eben helfen und Tipps geben. Alfred Buck geht's zum Glück noch gut, erzählt er. Er genieße gerade seine ersten 3 Monate Altersteilzeit und die Enkel fordern ihn.
Langweilig wird es mir überhaupt nicht. Kann natürlich sich einstellen. Es war eine gewisse Befürchtung im Vorfeld, aber null bis jetzt.
Aber auch Alfred Buck will sich hier inspirieren lassen. Bei den ersten beiden Seminarterminen ging der Blick in die Vergangenheit. Wie war das Arbeitsleben? Wo waren Höhen, Tiefen? Die Frage nach den eigenen Talenten und Stärken, die hat Claudia Nulls sehr gefallen.
Man sagt über mich, dass ich hilfsbereit bin und auch gut erklären kann. Und da wird sich vielleicht was finden, wo ich meinen Platz dann finde.
Und um genau diesen Platz im Ruhestand zu finden, kann zum Beispiel ein Ehrenamt guttun. Deshalb gibt es am letzten Seminarabend auch eine kleine Ehrenamtsbörse. Unter anderem stellen sich die Caritas vor oder der Schwäbische Albverein.
So, ja, ich wandere gerne, ich bin viel in der Natur und draußen freier. Von daher ist das logisch, dass man da mal vorbeischaut. Ja.
Viele Anstöße, Gedanken jetzt, aber natürlich ist immer ein bisschen ein Zielkonflikt auch, weil es ist viel Verbindlichkeit gefordert im Ehrenamt und selber ist man natürlich auch so und sagt, ich will mich nicht mehr so verplanen lassen. Da muss man aber ein bisschen mit sich selber noch ins Gespräch gehen und sagen, okay, dann gehört eine gewisse Disziplin auch dazu. Ja.
Das Fazit durch das betreute Rentnerwerden? Frisch nach dem Berufsleben wollen die meisten sich zwar noch nicht ganz auf etwas Neues festlegen, aber der Blick geht durch das Seminar jetzt optimistisch nach vorne.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.